Gasgeflüster, der Stammtisch. Und Stammtisch ist das Zauberwort der heutigen Folge. Wir sprechen über Motorrad-Communities. Wie findet ihr den richtigen Stammtisch? Wie findet ihr Gleichgesinnte? Wann ergibt es Sinn, mit anderen Leuten einfach aus der Motorradbranche ins Gespräch zu kommen? Und wie geht das am besten? Dafür haben wir einen Gast, der gleich verschiedene Konzepte und Formate ausprobiert hat, von 0 auf 100 gestartet ist, von Lonesome Rider zu einem Teil der großen Community, die er sogar selbst aufgebaut hat. Es geht um den Bearcast, es geht um unsere Community, es geht um The Moto Social. Genug Gründe also reinzuhören. Viel Spaß mit dieser Folge Gasgeflüster. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Sag mal, Jan, wann hast du eigentlich das letzte Mal dein Moped geputzt?
Keine Ahnung, Mann. Erstens fahre ich lieber und zweitens steht das Ding ja bei mir gerade eh mehr in der Werkstatt als zu Hause.
Ah, shit, da war ja was. Aber warte, ich denke, ich habe eine Lösung für beide deiner Probleme.
Michel, du weißt ganz genau, wie sehr ich Motorradputzen hasse.
Ja, weil du aber immer mit Spüli rangehst, da kann das ja nichts werden. Viel einfacher und vor allem viel besser geht das alles mit den in Deutschland entwickelten und produzierten S100 Produkten von Dr. Wack. Mit dem Power Bike Shampoo hast du deinen Hobel nämlich ruckzuck von oben bis unten eingeschäumt und mit dem S100 Waschhandschuh im Handumdrehen jede Art von Dreck entfernt. Anschließend noch etwas Lanzfackspray und deine Kiste glänzt wieder wie neu.
Nicht schlecht, aber wie soll mir das jetzt helfen mit meinem ständig kaputten Motorrad?
Ja, auch das ist ganz einfach. Anlässlich des 50. Jubiläums von Dr. Wack kannst du durchs Putzen dieses Jahr nämlich sogar gewinnen. Im Rahmen der großen Jubiläumsaktion werden in diesem Jahr von Motorradhelm über Jacken bis hin zur Actioncam Preise im Gesamtwert von stolzen 26.000 Euro verlost. Und der Hauptpreis, das ist das Wichtige für dich, ist eine nagelneue Yamaha XSR 900 GP.
Ja, okay. Vorsatz ist gemacht. Was muss ich jetzt tun?
Völlig egal, ob online oder im Laden, kauf einfach ein S100-Produkt deiner Wahl und reiche die Rechnung über die Seite zur 50-Jahr-Verlosung ein. Den Link dazu findest du ganz einfach hier bei uns in den Shownotes.
Geil, Mann. Ich bin dann mal Moped putzen.
Boah, was ist das warm heute auch am Stammtisch. Und ich darf nicht mehr sagen, dass mein Co-Host gut aussieht. Er meinte, er ist sich abgenutzt. Dabei bin ich einfach wöchentlich begeistert, ihn eigentlich zu sehen. Vielleicht ist es auch so eine emotionale Bindung. Aber dann sage ich das heute auch mal gar nicht, weil es stimmt auch nicht so ganz. Man sieht ihm die Hitze an. Er ist mir zugeschaltet aus Enddarm City, wie weiterhin oder wie gewohnt, allerdings aus seinem neuen Büro. Und es scheint dort deutlich wärmer zu sein. Und man sieht auch so ganz leicht die Schweißperlen im Gesicht. Es ist warm, es ist heiß. Die Frage ist es die Sonne oder ist es der Astralkörper des Michel Praschaks, die die Temperatur nach oben bringt? Auf jeden Fall freue ich mich, dich zu begrüßen aus deinem neuen Büro. Hi Michel.
Ja, hi Jan, ich grüße dich recht herzlich und nicht nur dich, sondern auch eine dritte Person hier am Stammtisch und die sitzt mit Sicherheit auch schwitzend an ihrem Platz. Ich habe nämlich schon gesehen, von hinten scheint die Sonne durchs Dachfenster, aber jetzt zurück zu meinem Büro. Ich bin zwar im 5. Stock, es ist nicht die letzte Etage hier, aber es fühlt sich einfach an wie in der Sauna. Es ist einfach absurd. Ich habe zwar hier die Rollos unten, aber die Sonne knackt rein, dass es kracht. Also Luftfeuchtigkeit fühlt auch bei 100%. Es ist eine heiße Folge. Und ich hoffe, wir werden heute auch einen heißen Gast hier bei uns im Gespräch haben. Dass er da ist, habe ich ja schon angedeutet. Warum er da ist, das darf Jan aber gerne erzählen, weil er einen deutlich besseren Draht zu ihm schon hat. Ich kenne ihn zwar schon, wir sind uns begegnet, aber nur ganz kurz und nicht im Motorradkontext. Jan aber hat einen gesamten Abend mit ihm verbracht. Und jetzt gebe ich einfach wieder das Wort an dich. Jan, wen haben wir denn da und wo warst du und was machen wir heute?
Also, es wird eine Folge, die spannend wird für alle, die Bock haben auf Motorrad-Communities, die sich so ein bisschen reinfinden wollen. Wo ist denn mein Plätzchen? Wo finde ich Leute, Gleichgesinnte und so weiter? Und wie kann ich mich richtig auf die Suche geben? Und zu unserem Gast, ja, ich hole ein bisschen aus in altbekannter Gasgeflüster-Manier. Wir haben ja zu unserer Ausfahrt einen Partner gewonnen mit der Firma Venex, die uns einen Campervan zur Verfügung gestellt hat. Das kam ja dadurch, dass mein alter Mitbewohner genau diese Firma gegründet hat, mit dem ich 2 oder 3 Jahre zusammen gelebt habe. Die ein oder anderen Stories sind dabei auch entstanden. Der sprach mich irgendwann mal an und sagt so, hey, wir haben solche Campervans und die, da kannst du ein Motorrad reinstellen, wolltet das nicht mal auschecken mit eurer Community. Man muss dazu sagen, der hat gar keinen Plan von Motorrad. Also wirklich, ich glaube, wenn der sich draufsetzen würde, besteht die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass er falsch rum drauf sitzt am Ende des Tages. Grüße gehen raus an dich, Lauri. War auf jeden Fall trotzdem super coole Chance. Und so haben wir diesen Van abgeholt in München, beziehungsweise ich habe den abgeholt, und habe dabei auch unter anderem unseren Gast kennengelernt und dabei schon festgestellt, dass alle, abseits des Geschäftsführers, wirklich einen massiven Plan und Erfahrungen von Motorrädern haben. Jetzt war es bloß so, alle dort waren so super, wie soll man sagen, zurückhaltend. Ich kam da rein und konnte einfach meine Jan-Show abziehen, bla 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 bla. Und irgendwann erst kriege ich mit, ey, die haben alle einen ganz schönen Plan von der Materie. Und so kam es, dass wir auch bei der Gasgeflüster-Ausfahrt schon mal mit denen gut reden konnten. Die alle wussten, was ein Stiefelbier ist und haben das auch direkt angeliefert. Also bevor wir überhaupt am Hotel ankamen, waren die schon dort mit frisch gekühltem Bier. Es war ein Träumchen. Und daraus entstanden weitere Konversationen und irgendwann auch die Einladung zu einem Event. Und um wen geht es? Es geht um einen Marketingmitarbeiter aus dem Unternehmen mit dem Namen Nico. Und Nico hat wirklich sau viel auf dem Kerbholz. Michel hat gerade den Chat verlassen, der würde aber gleich wieder reinkommen. Wir machen einfach weiter, Nico. Es geht dann an dich. Beziehungsweise, ich warte mal kurz. Ja. Nico hat einiges auf dem Kerbholz, weiß Bescheid und wir haben uns dann kürzlich wiedergesehen, weil ich auch bei ihm auf dem Account gesehen habe, dass er Mitinitiator von The Moto Social ist. Wer den Podcast regelmäßig hört, weiß, dass ich dort auch zu Gast war. Aber damit erstmal genug der Vorstellung. Nico, ich übergebe an dich erstmal herzlich willkommen am Gasgeflüster-Stammtisch. Schön, dass du da bist. Ich begrüße dich. Hallo.
Ja, schön, dass ich da sein darf. Genau, die Einleitung hast du ja gerade schon gemacht, wie wir uns kennengelernt haben über Vanext, was jetzt heute gar nicht so die große Rolle spielen soll. Ihr habt ja über das Auto schon ein bisschen mehr erzählt, wie man Campen und Motorrad gut verbinden kann. Aber deswegen stimmt es eben gar nicht, was der Michel vorhin gesagt hat. Natürlich haben wir uns im Motorradkontext kennengelernt. Das war nämlich auf der Ausfahrt.
Richtig, genau, die hast du nämlich begleitet und dort hatten wir dann erstmalig die Gelegenheit, so ein bisschen zu sprechen. Dann, wie gesagt, das nochmal intensiviert bei The Moto Social. Was das ist, kommen wir vielleicht später nochmal zu. Erzähl vielleicht aber erstmal so ein bisschen was zu dir. Wie kamst du zum Motorradfahren? Seit wann fährst du Motorrad? Und das interessiert immer alle, was fährst du für ein Motorrad?
Ja, ich bin selber auf dem Motorrad unterwegs, eigentlich noch im Vergleich zu anderen noch gar nicht so lange, seit 2019. Also jetzt gute 6 Jahre und habe aber für die Zeit schon schon einiges erlebt und mitgemacht. Und das hat uns auch zu dem heutigen Thema Community geführt, weil ich da auch relativ schnell Anschluss in verschiedene Communities gefunden habe und zwischendrin sogar 2 Jahre oder beziehungsweise die Sommer der jeweiligen Jahre ziemlich intensiv unterwegs war als Tourguide und Reiseleiter für Motorradreisen. Da kommen wir vielleicht später nochmal zurück. Genau, also war relativ umtriebig und meine Mama hat es mal so schön formuliert und gesagt, ja, hätte ja keine Ahnung können, dass das Thema Motorrad bei ihm so schnell eskaliert. Aber eigentlich war das von vornherein schon so ein bisschen in die Wiege gelegt. Mein Papa ist hat sehr früh angefangen, Motorrad zu fahren, hat dann eine längere Pause gemacht und ist wieder eingestiegen, als ich 6 Jahre alt war. Als ich 7 war ungefähr, bin ich dann auch das erste Mal mitgefahren. Da hat er dann mittlerweile sein Träumchen von der Harley erfüllt. Eine Motorradkategorie, mit der man euch überhaupt nicht abholen kann, ich weiß. Aber genau, da habe ich schon meine Erfahrungen gemacht mit dem Mitfahren und von dem her war es auch relativ klar schon in der Kindheit, dass ich irgendwann selber aufs Motorrad steigen werde. Das hat sich dann eben nur ein paar Jahre nach hinten geschoben, bis wirklich die Kohle und die Zeit da war, den Luxus Motorradfahren auch anzugreifen. Ich hatte es eigentlich immer im Hinterkopf. Ich habe in der Ausbildung schon Geld gespart für einen Motorradführerschein. Ich hatte dann nach der Ausbildung auch ordentlich was auf die Seite gelegt, habe dann ein Studium angefangen und mir überlegt, ja, hebst es mal lieber auf, vielleicht brauchst du die Kohle für was anderes, was Wichtigeres. Das Wichtigere waren dann 2016 2 Monate Südamerika im August und September. Also da ging's mal weiter weg. Da konnte ich das Geld gut gebrauchen. Und genau, 2018, 19, als ich dann nach dem Studium quasi im fixen Job war, da habe ich dann mich entschieden, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Habe den Führerschein gemacht und bin dann eingestiegen mit einer Suzuki V-Strom 650, die ich bis vor kurzem hatte. Habe mir dann irgendwann vor ein paar Jahren nochmal eine A90 Scrambler von BMW zugelegt und die Suzuki mittlerweile gegen eine Tenere 700 Baujahr 2025 ausgetauscht.
Ach guck mal, das mit der A90, das wusste ich überhaupt nicht. Das heißt, du bist schon stolzer Besitzer eines Zweitmotorrads. Das ist ja...
Genau, ob das so Sinn macht, ist die andere Frage. Ich struggle immer mal wieder, soll ich es verkaufen, soll ich es nicht verkaufen? Und ja, irgendwie die Phase, wo ich es hätte verkaufen müssen, habe ich irgendwie anderweitig überbrückt. Und jetzt habe ich immer noch den Luxus mit einem zweiten Motorrad, was sich aber leider gerade auch in der Garage die Reifen platt steht, weil ich jetzt auch ja die letzten Wochen beruflich viel um die Ohren hatte und überhaupt kein Motorrad gefahren bin im Juni. Also ich habe es vorhin ja schon mal kurz erzählt, ich bin ab morgen unterwegs, aber das letzte Mal auf dem Motorrad saß ich am 1. Juni. Also gucken wir mal, ob ich noch fahren kann, vor allem bei der Hitze gerade.
Aber das Reifenblatt stehen und das Reisen und das Motorradfahren an sich, da klingelt bei mir sofort die Alarmglocken, beziehungsweise die Fragelichter gehen da auf. Denn du hattest ja die Südamerika-Reise angesprochen und ich sag mal, eine V-Strom 650 ist ja aus meiner Perspektive jetzt nicht unbedingt das klassische Einstiegsmotorrad. Es ist natürlich ein 650er Motorrad, fällt so ein bisschen in diese Kategorie. Aber ich kenne nicht so viele Leute, die mit einer V-Strom angefangen haben, wo ja auch dieses, ich sag mal, weitere Touren bzw. Reisen so ein bisschen mit drin steckt. Wo kam denn da die Motivation her? Ist das auch so aus deiner Reiseaffinität heraus schon eine Überlegung gewesen? Oder gab es da eine andere Prägung, die dazu geführt hat, dass du gesagt hast, okay, ich nehme auf jeden Fall so ein Moped?
Ja, schon. Also ich habe von vornherein gesagt, ich brauche auf jeden Fall ein Motorrad, mit dem ich auch länger unterwegs sein kann und Touren machen kann. Da natürlich jetzt noch keine fette Reise im Hinterkopf, dass ich sage, ich hole mir jetzt einen V-Strom und fahre damit im ersten Jahr Führerscheinbesitz um die Welt. Das natürlich nicht. Aber das war schon immer im Hintergrund. Und es war natürlich auch ein besserer Einstieg als ein Naked Bike bezogen auf meine Größe. Ich habe ja auch ein paar Zentimeter in der Höhe, die ich mitbringe. Ja, und so hat das eigentlich viele Anforderungen erfüllt, dieses Motorrad. Ich war jetzt 6 Jahre lang super happy damit und genau, kann es trotzdem weiterempfehlen als Einsteiger-Motorrad, auch wenn es auf den ersten Moment nicht so aussehen würde für manche.
Aber deutlich wird ja, du hast direkt Vollgas gegeben. Also lange, lange hingeträumt, lange drauf gewartet. Dann bist du reingegangen. Mittlerweile Zweitmotorrad. Du hast 6 Jahre jetzt deinen Lappen umgerechnet von 2019. Also in der Zeit schon 3 Motorräder sozusagen bewegt. Wenn ich jetzt mal zurückblicke, ich merke gerade, mein Motorrad, mein eigenes, wird jetzt dieses Jahr 10 Jahre alt. Das fahre ich auch seit 10 Jahren. Ist wild eigentlich. Es altert aber auch ganz gut, muss ich der Fairness halber dazu sagen. Und abseits von all den Garagengeschichten und den Kosten, die ich damit habe, funktioniert das schon so ganz gut. Das heißt, da schon voll reingegangen. Du hast deutlich gemacht, dein Vater war so ein bisschen Initiator oder vielleicht der zündende Funke sozusagen, der dich zum Motorradfahren auch gebracht hat. Aber wenn ich das so richtig verstehe, und das hast du auch schon mal durchklingen lassen, hattest du dann, als du deinen Führerschein hattest, gar nicht so jetzt das krasse Umfeld, was andere Leute vielleicht haben, im Sinne von einer ganzen Freundesklicke, die alle Motorrad fährt, oder doch?
Ich bin natürlich auch ja mit meinem Papa gefahren und wir schauen auch regelmäßig, dass wir irgendwie mal Zeit finden, zusammen zu fahren, was aber immer schwieriger wird. Wie es halt so ist in einem gewissen Alter, dann steht noch ein Oldtimer zu Hause rum, ein Cabrio, E-Bikes, also an 2- und 4-rädrigen Spielzeugen mangelt es meiner Familie nicht. aber tatsächlich war es so, dass ich jetzt in München und in meinem direkten Umfeld, dass schon ein paar Leute, die einen Motorradführerschein haben, aber jetzt nicht so intensiv fahren. Mein bester Kumpel hat ein Motorrad, der nutzt es aber als Alltagsfahrzeug. Und für mich war es immer ja Hobby und was erleben und unterwegs sein. Und für die langen Touren war er gar nicht so zu haben. Am Anfang sind wir natürlich schon auch regelmäßig zusammen gefahren. Das war natürlich auch dann ab 2020 so der Corona-Zeit geschuldet, wo man sich ja auf, ich sag mal, einen oder zwei Freunde beschränken musste. Mhm. Also waren das dann im Prinzip 2020 eher seine damalige Freundin, die erst mitgefahren ist und dann selber einen Führerschein hatte, und ich. Und damit warst du schon mit meinem Freundes- und Motorradumkreis. Und deswegen war es für mich von Anfang an schon ein Antrieb, gerade online, dass ich mir natürlich irgendwo Anschluss suche, schaue, dass ich Anschluss zu einer Gruppe finde. Das habe ich sogar schon geschafft, bevor ich den Führerschein hatte. Also als ich in der Führerscheinzeit war, 2019, bin ich das erste Mal in München zum Motorradstammtischen hin. Das war, ja, so mittler, es war ein guter Einstieg, aber mittlerweile überhaupt nicht mehr mein Umfeld. Also wirklich klischeehaft quasi die Münchner GS-Fahrer erfüllt, auch alterstechnisch natürlich, so bei den Gruppenausfahrten die Hälfte mindestens mit Warnweste, was ich natürlich am Anfang auch wahnsinnig lustig fand. Aber es waren nette Leute, ich bin mit denen auch regelmäßig mal gefahren, auch direkt in meiner ersten Saison, also Juni beziehungsweise Juli 2019 hatte ich dann meinen Führerschein und mein Motorrad, bin ein paar Mal mit denen gefahren und dann auch im September schon die erste Dreitagestour mit ein paar Leuten eben von diesem Stammtisch aus der Gruppe. Und da ging es dann gleich Richtung Stelvio, und andere aus der Gruppe haben zu dem, der das initiiert hat, gesagt, hey, der fährt seit ein paar Monaten Motorrad, wieso nimmst du ihn mit? Das ist doch Wahnsinn. Dann meint er, nee, ich habe ihn ja schon zweimal mitgenommen, das traue ich ihm schon zu. Und das war fahrerisch natürlich schon krass, aber da habe ich natürlich auch wieder den Ehrgeiz gehabt, da gut mitzufahren. Und genau, die haben mich da ganz gut aufgenommen. Das wurde dann natürlich 2020 auch Corona-bedingt weniger mit der Gruppe, weil die Stammtische live gar nicht mehr stattgefunden haben, beziehungsweise die erste Zeit nicht. Alles hat sich irgendwie online verlagert. Und genau, in der Zeit bin ich dann auch durch den Bearcast-Podcast und alles, was sich in der Zeit daraus entwickelt hat, mit deren Online-Community, da irgendwie ganz gut reingekommen und habe Fuß gefasst. Und da haben sich auch andere Formate daraus entwickelt. Die haben Gäste mit reingenommen, wo ich ja dann auch meine ersten Podcast-Erfahrungen gesammelt habe. Und so war das jetzt, genau, die letzten Jahre meine Online-Familie quasi.
Also entschuldige, dass ich dich an der Stelle unterbreche, aber ich habe eine Frage dann nochmal. Du hast im ersten Schritt überhaupt gesagt, oder es wurde deutlich, du hast vor allem aktiv eine Community gesucht. Du hattest zwar deinen Vater, mit dem du so ein bisschen unterwegs warst, so ein paar andere Leute, aber offensichtlich hatte das nicht gereicht, kann man, glaube ich, so sagen. Und deswegen vielleicht erstmal die Frage, warum hast du denn so aktiv nach Gleichgesinnten gesucht, mit denen du ja offensichtlich nicht nur fahren wolltest, sondern dich dann auch auf ein Bierchen treffen wolltest, zum Austausch treffen wolltest? Was war da die Motivation hinter?
Ich habe von Anfang an, in meinem Kopf war Motorradfahren auch immer so ein Community-Ding. Also natürlich macht es Spaß, auch mal alleine seine Feierabendrunde zu fahren, um meinen Kopf frei zu kriegen, oder auch mal alleine auf längere Touren und Reisen zu gehen. Aber ohne Austausch ist ja langweilig. Also ich habe es auch eben von früher mit meinem Papa schon mitgekriegt. Wir waren ab und zu mal beim Harley-Händler auf dem Open-House-Event oder mal auf einem anderen Treffen. Was da extrem mit reinspielt, war halt auch waren die ganzen Oldtimer-Geschichten, die wir zusammen gemacht haben, wo ich als Kind schon relativ viel dabei war. Und genau das wollte ich fürs Motorradfahren auch. Und genau, irgendwo muss man ja starten. Daneben der erste Blick in Facebook rein und da eben dann über die München-Biker-Gruppe auf deren Stammtisch, und von da aus hat sich das dann entwickelt, weil du ja auch merkst, okay, in welche Gruppe passe ich rein, muss ich vielleicht meine eigene Community nochmal verändern, dass ich dann die Leute finde, zu denen ich passe und mit denen ich meine Freizeit natürlich auch verbringen will.
Michael, kannst du das so nachvollziehen? Ich meine, du bist natürlich aus dem Osten und da war natürlich das Motorradfahren ein ganz anderes Thema. Aber vielleicht auch mal für uns an den Stammtisch. Hattest du mal den Moment, wo du aktiv nach Gruppen gesucht hast? Ich meine, grundsätzlich ist es bei dir eine schwierige Frage, weil implizit bist du eigentlich eh immer auf der Suche. Du latscht irgendwo lang und du kommst eh mit jedem ins Gespräch. Deswegen ergibt sich vielleicht die Frage so ein bisschen, ob du das aktiv gemacht hast. Aber kannst du das so ein bisschen nachfühlen?
Ich muss sagen, das ist eine der Fragen, die ich Nico unbedingt stellen wollte, was die Motivation dahinter war, weil ich mich ja selber eher so als asozialen Motorradfahrer bezeichnen würde. Wir hatten es ja ganz oft schon auch im Rahmen von den Ausfahrten und so, dass ich jetzt ja nicht derjenige bin, der sich nun während der Fahrt irgendwie über die klassischen Kommunikationssysteme irgendwie austauschen muss. Und ich bin eigentlich, also in den letzten Jahren zumindest, niemand gewesen, der irgendwie mal zu einem Treffen gefahren ist, also zu so einem klassischen, ich fahre jetzt irgendwie zum, wie sagt man schön, ne, zur Löwensteiner Platte oder irgendwo in Schwarzwald so ins Café oder so. Das hat mich irgendwie nie so wirklich gereizt, sondern für mich war immer, okay, ich gehe jetzt Motorrad fahren und da bin ich mit mir alleine und drehe dann so meine Runden und dann fahre ich halt wieder in Anführungsstrichen nach Hause. Wobei ich natürlich auch dazu sagen muss, dass dieses Thema Reisen bei mir jetzt ja nicht so eine große Rolle bisher gespielt hat. Und ja, also für mich ist das schwierig nachzuvollziehen, vor allen Dingen das dann quasi proaktiv auch noch anzustoßen und zu sagen, ja, ich möchte jetzt hier eine Community aufbauen. Und da, wie gesagt, die Frage nach der Motivation, also was dir quasi gefehlt hat, was du da gesucht hast mit dieser Community und auch nach welchen Leuten du gesucht hast, was mit wem wolltest du denn da connecten? Also ich sag jetzt mal, über nur dieses Motorradfahren hinaus, gab es da was oder war einfach nur dieses Zweirad schon Bindeglied genug?
Vor allem, weil du ja schon mit den GS-Jungs, wie du erzählt hast, sogar unterwegs warst, aber das dann ja doch abgebrochen hast, wie scheint. Das habe ich zumindest so rausgehört.
Ja, am Anfang ist natürlich zusammen Motorradfahren der gemeinsame Nenner. Und gerade auch bevor ich so richtig angefangen habe, Motorrad zu fahren, der Austausch, wer fährt was, was kann man machen, was gibt es irgendwie für Motorradtypen, wo kann man hinfahren. Und danach spielt eigentlich zuerst die persönliche Komponente mit rein. Und dann merkst du, passe ich jetzt zu den Leuten oder nicht. Und dann ist es aber auch überhaupt kein Thema, sich da wieder rauszuziehen. Klar, es ist natürlich schwierig, wenn das eine eingeschworene Gemeinschaft ist, dann kommt jemand dazu, dann geht er wieder raus und du denkst ja, was war denn das jetzt für einer? Aber so hast du es in allen Communities, die ich bisher kenne. Das ist auch immer ein laufender Prozess. Die Communities verändern sich oder inwieweit das zusammen was gemacht wird. Ich kenne es auch, wenn die Gruppen oder die Community immer größer wird, dass ich dann Grüppchen und Freundeskreise innerhalb dieser großen Community bilden, was auch so ein zweischneidiges Schwert ist. Aber so entwickeln sich halt dann aus dieser losen Connection, entwickeln sich dann ja auch oft die Freundschaften raus, mit denen man öfter was macht. Und das heißt ja nicht, dass ich jetzt, nur weil ich mit den Leuten hauptsächlich eben online viel in Kontakt bin, immer mit denen fahren. Bei mir ist es oft so, es ist irgendein Event, okay, es wird abgesprochen, okay, wer kommt hin? Das sind immer ein paar Leute eben aus diversen Grüppchen, wo man Leute kennt und dann denke ich mir, hey, ich genieße meine Fahrt alleine dahin und fahre alleine wieder zurück. Aber vor Ort habe ich dieses Community-Gefühl, sitze mit den Leuten am Lagerfeuer, man grillt, man trinkt was, man unterhält sich. Wenn es Freunde sind, die man schon länger nicht mehr gesehen hat, die aus allen Teilen der Republik kommen. Das ist, so wie ich es bei eurer Community-Ausfahrt auch zum Teil mitgenommen habe, weil ich das Gefühl hatte, die Leute kennen sich, aber sehen sich halt nicht ständig. Zum Beispiel von der bisherigen Ausfahrt von euch und sehen sich dann einmal im Jahr. Und genau das ist irgendwie, das Schöne dran.
Das kann ich natürlich nachvollziehen, das muss ich auch nochmal sagen, da sind Michel und ich, glaube ich, zu Recht auch relativ stolz drauf, dass wir jetzt eine sehr, sehr funktionierende Community auch aufgebaut haben, die da einfach auch untereinander voll in den Austausch geht und Bock hat, also das verstehe ich schon. Trotzdem sind die meisten dann eher so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder gekommen. Jetzt wollen wir mal in die Position wechseln von vielen da draußen, denen es vielleicht ähnlich geht, die sagen, sie haben jetzt ein Motorrad in der Garage stehen, aber sonst niemanden so in einem Umfeld. Und jetzt mal so ein bisschen ins praktische Doing kommen, damit die Leute, die hier zuhören, vielleicht auch was mitnehmen können. Für dich hat es also mit dieser GS-Truppe nicht hundertprozentig gematcht, aber nichtsdestotrotz hast du mit denen auch erstmal Ausfahrten gemacht. Da dann die Frage, wie kamst du denn initial überhaupt da drauf? Also nach was muss man suchen, um überhaupt solche Gruppen zu finden? Einfach Biker-Stammtisch München oder wie bist du
tatsächlich so, genau. Also ich, es war damals 2019 über Facebook, wo der Erstkontakt da war. Da gab es eine Facebook-Gruppe, die gibt es bestimmt immer noch, wo halt dann reingeschrieben wird, hey, Stammtisch ist immer an dem und dem Tag. Und diese Gruppe, die ich jetzt eben meinte, München Biker Stammtisch, die haben auch einen Forum, also bei denen funktioniert es auch irgendwie ganz, ganz klassisch. Und dort bekommt man erst quasi die Einladung, wenn man mal beim Stammtisch war und mal aktiv dabei war, wie es ja mittlerweile bei anderen Communities auch ist, die ich so kennengelernt habe, nur dass es kein Forum mehr ist, sondern vielleicht WhatsApp-Community, was es mittlerweile gibt. Und genau, wenn man da dann auch nicht mehr zum Stammtisch kommt oder auch mal längere Monate in dem Forum nicht mehr aktiv war und sich einbringt, dann fliegt man noch wieder raus. Und das kann auch jeder Community-Host für sich entscheiden. Manche, für die ist es ein Grund, erst gar nicht einzutreten. Aber genau, so war, um auf die Frage wieder zurückzukommen, so war der Weg über Facebook zu dem Stammtisch, dann zu deren Forum und Community und dann mit der Zeit auch so nach anderthalb Jahren wieder raus.
Jetzt die Frage dazu, um das ein bisschen einzuordnen, ne? Also jetzt mache ich eine ganz große Rolle rückwärts, Sprung zurück in der Zeit, denn meine Motorradleben hat ja auch ein Forumshintergrund. Es gab eine Zeit vor den sozialen Netzwerken und so Anfang der 2000er war das ja so klassisch, ne? Dass halt sich in Foren organisiert wurde und damals war ich auch im Kawasaki ZX6, nee, warte mal, wie ist das damals? Ich weiß gar nicht mehr, wie es ist. Also im Kawasaki Forum war das damals und da war das schon so, dass du dir, ich sag mal, erstmal in der Kommunikation, also in der Online-Kommunikation, so ein bisschen so ein gewisses Standing erarbeiten musstest, bevor irgendjemand auf dich reagiert hat, also im Sinne von zeigen, du bist halt immer mal wieder da. Aber ich kann mich auch nicht dran erinnern, dass es da, ja, ich sag mal, wenn du jetzt nur stiller Mitleser gewesen bist, ne, oder halt jetzt nicht zu diesen Forentreffen gegangen bist, dass dir das irgendjemand negativ angerechnet hat. Daher jetzt die Frage zu diesem Forum oder zu den Foren, in denen du da dich vielleicht rumgetrieben hast, was muss man denn da machen, damit man nicht rausgeworfen wird? Also das wäre für mich schon, so wie du es schreibst, so ein K.O.-Kriterium, okay, dann gehe ich halt gar nicht rein. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, jeden Abend ein weißes Kreuz malen muss und dreimal im Kreis springen und mein Moped anbeten und wenn das nicht oft genug gemacht wird, dann darf ich da nicht mitmachen. Was muss man sich denn da vorstellen?
Nee, so schlimm ist natürlich nicht. Ich denke, es kommt stark darauf an, aus was es gegründet wurde. Wenn es quasi die Online-Verlängerung zu einem Real-Life-Event ist, Stammtisch, regelmäßiges Treffen, dann verstehe ich die Begründung schon, weil du ja eine aktive Gruppe zusammenhalten willst. Es ist bei den klassischen Forensoftwaren schon so, dass du den Leuten, wenn sie sich 3 Monate nicht eingeloggt haben, eine Reminder schicken kannst, hey, sei doch mal wieder ein bisschen aktiv. Und wenn sie dann nochmal einen Monat oder 2 oder 3 sich überhaupt nicht eingeloggt haben, dann können sie automatisch gelöscht werden und das da aufgehört.
Also eher so eine Karteileichenfunktion, will ich jetzt mal sagen, ja? Also gar nicht, genau, mal, hat genau. Nichts mit, der Person oder so zu tun?
Nee, mit der Person überhaupt nicht. Also das das ist dann eher dann das Ding von kleineren Grüppchen, die sich über WhatsApp organisieren, wo sich dann die Hosts quasi absprechen und sagen, ja, hier, der war jetzt schon ein Jahr lang oder ein paar Monate nicht mehr bei unseren Treffen und ist nicht aktiv in der WhatsApp-Gruppe, den schmeißen wir jetzt händisch wieder raus. Das hat dann mit der Person an sich zu tun, aber oft ist es ja dann auch beidseitig, wenn man sich gar nicht drum kümmert, sich aktiv an sowas zu beteiligen, weil wenn ich nur mitlesen will, dann gibt es ja auch genug andere Motorradmedien, wo ich online Informationen finde, denn es ist halt nicht der Austausch an sich, wo ich mich in dem Moment auch nicht aktiv beteiligen will. Also ich kann das durchaus nachvollziehen als Community-Mensch, wo da die Motivation dahinter ist, wenn du dir eine Community aufbaust oder auch so ein Event ins Leben rufst, dass es dann ein Anspruch sein könnte. Aber ja, wir haben
bevor
ja...
Bevor wir auf sozusagen weiter das Community-Aufbauen zu sprechen kommen, weil du ja selbst auch eine aufgebaut hast, so viel wissen wir ja schon, vielleicht nochmal vorgelagert eine andere Frage, weil eine der größten Communities und hier auch schon zu Gast im Gasgeflüster-Podcast Nummer 140 sind ja die sogenannten Knieschleifer aus Überzeugung. An denen kommt man ja eigentlich kaum vorbei, wenn man irgendwie an Motorrad-Communities denkt, weil ich meine, es ist mit die größte in Deutschland. Auf jeden Messen siehst du irgendwann Leute in den T-Shirts oder in Hoodies rumlaufen. Bist du auch auf die gestoßen und war das für dich ein Thema, dich damit auseinanderzusetzen?
Ich kenne die natürlich, aber es war nie ein Thema, wo ich mich mehr mit auseinandergesetzt habe, weil es auch, ja, so wie sie, also die, ich kann jetzt nur sagen, was ich so mitgekriegt habe oder was der Name dieser Community alleine im Kopf quasi assoziiert,
ja.
Ist es dann, glaube ich, wirklich nicht meine Art von Community, da mich mit Sportmotorrädern war ja auch ehrlich gesagt nie so meine Art von Motorrad, sich in die Kurve zu legen und auf Risiko zu fahren, ob sie es machen oder nicht, so kommt eben der Name bei vielen rüber, die es von aus betrachten.
Ja.
Genau.
Also okay, also weil das vielleicht einfach nochmal zur Einordnung, das hat der Gründer, der Dieter, in der Folge ja selbst auch dargestellt, dass das natürlich ein polarisierender Name ist, grundsätzlich aber für alle offen, hat mich einfach nur mal interessiert in dem Kontext. Du hast dann aber vorhin gesagt, dass du dann ja eine ganz andere Community so ein bisschen für dich gefunden hast, die dann sogar online zustande kommt. Das ist sozusagen die Bearcast-Community, vielleicht im Hintergrund. Der Bearcast ist ja auch mit einer der ältesten und vermutlich auch renommierteste so Reisemotorrad-Podcast, den wir so haben. Ich muss ehrlich sagen, ich höre selten andere Podcasts und Motorrad-Podcasts, beziehungsweise gar nicht. Aber ich weiß einfach, dass der Howie, hast du mir dann auch erzählt, da einfach schon seit Jahren einen großen Job macht und da ordentlich was aufgebaut hat. Wir wollen jetzt aber gar nicht über diesen Podcast reden, sondern über die Community da hinten dran, weil du hast gesagt, da hast du für dich so einen gewissen Anschluss gefunden. Wie kam es dazu? Wie bist du reingekommen in diese Branche? Und wie sieht da denn jetzt dieser regelmäßige Austausch aus? Weil du hast ja gesagt, viel online. Aber wie muss man sich das im Alltag vorstellen?
Da hat es angefangen, dass ich eben die Community gebildet hat und die Hörer auch vernetzt haben. Das war ein starkes Corona-Ding. Die hatten vorher, ich weiß gar nicht wie lange, schon ihre Sonderformate und Patreon-Supporter, die sich die dann anhören konnten. Und eben für die Unterstützer und den inneren Kreis der Hörer, sage ich mal, haben sie dann angefangen 2020, im Sommer war es, glaube ich, irgendwann das erste Mal quasi so auf so einen Online-Stammtisch zu machen über Discord. Und aus dem Discord, der dann quasi für den
Online-Call... Du musst die Leute kurz so ein bisschen abholen. Ja. Discord ist wirklich, vielleicht die anderen kennen es noch mit TeamSpeak, eine Chat-Funktion sozusagen nur mit Voice-Chat. Also man kommt auf so Kanälen zusammen, schnackt miteinander, sitzt da wie so eine Telefonkonferenz, wo man sich relativ easy einwählen kann. Habe ich das so richtig erklärt?
Ja, das ist ja mittlerweile viel mehr. Also ursprünglich schon aus der Gaming-Szene, glaube ich auch. Und mittlerweile aber auch eben mit Videocall, wie es eben vor 5 Jahren da angefangen hat, mit dem Online-Stammtisch während Corona-Zeit. Und da hängt ja immer auch ein Chat mit dran. Und aus diesem Chat hat sich dann immer mehr ergeben und quasi, ja, dann ist irgendwann ein eigenes kleines Forum draus entstanden mit verschiedenen Kanälen und ein richtig großes Ding geworden. Und lass mich lügen, da sind, glaube ich, mittlerweile auch 150 Leute drin oder mehr. Und ein Teil davon ist natürlich auch immer regelmäßig aktiv und ein Teil eher unter sich und dann kriegt man irgendwie mit, ah ja, die haben sich wieder privat getroffen. Und so hat sich das eben auch zusammen mit der Weiterentwicklung von dem Podcast eben gebildet, dass dort kleinere Formate mit regelmäßigen Gästen dazu kamen, wo ich ja dann auch dabei war. Und so hat sich eben aus der Hörerschaft diese fixe Community gebildet, wo auch viel stattfindet, was jetzt im Podcast an sich nicht behandelt wird.
Mhm. Vielleicht da, muss ich, mich, ja, da muss ich mal nachfragen, weil dieses Berghast-Thema begegnet mir oder beziehungsweise begleitet mich ja eigentlich auch schon meine gesamte modernere Motorradzeit. Ne? Auf jeden Fall, solange wir den Podcast machen, haben wir natürlich den Berghast auch auf dem Schirm. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist das eher so wie so ein, also das die Community an sich treibt dieses Projekt weiter voran. Also es gibt dann auch, wenn ich das richtig interpretiere, verschiedene Podcast-Formate mit Leuten, die aus dieser Community sich überhaupt dann mehr oder minder erst zu diesem Podcast-Thema mit hin entwickelt haben und haben dann quasi wie so, wie sagt man so schön, wie so ein Subreddit, genau, wenn man ja. aus dieser Reddit-Bubble sozusagen kommt, dann aufgemacht und tauschen sich dann halt so zweizylindrigen Reisemotorrädern aus, wohingegen die anderen eher auf Vierzylinder stehen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
So ungefähr jetzt. Nicht so spezifisch, dass du sagst, die Trennung zwischen zwei und Vierzylindern.
Ja, ja, ja.
Aber eine thematische Trennung, ja, wie ich vorhin sagen wollte, dass sich da quasi wie so eine Art kleines Forum rausentwickelt hat. Dann gibt es Möglichkeiten, sich über eben die Themen im Podcast zu unterhalten, über Reisethemen, über Ausrüstung, was ein Riesending ist. Also täglich kommen da 5 bis 10 neue Themen auf. Genau, und dann aber auch Themen komplett abseits davon.
Wenn wir so über das Community-Thema sprechen, auch für, wie gesagt, Leute, die ihresgleichen suchen, wie kommt man daran? Vielleicht, wenn wir mal kurz über unsere Gasgeflüster-Community sprechen. Wir haben schon noch so, dass man gerne Teil unserer zahlreichen Events sein darf, uns eine E-Mail schreibt und dann ist man auch Teil der WhatsApp-Gruppe und daraus entstehen dann relativ viele Kontakte und weiter fortgeschrittene Konversationen, auch im Privaten, wie ich jetzt mal wieder mitbekommen habe. Das heißt, da haben wir einfach auch Bock drauf, euch regelmäßig dann auch zu sehen. Fürs nächste Jahr wieder schon einige Events in der Planung. Michel und ich werden uns jetzt bald hinsetzen. Und da die nächsten Haken dran machen, wenn man so will, da kommt einiges. 2026 wird unser Jahr. 2025 ist es schon. Aber da kommt einiges. Aber zurück jetzt zum Beispiel zu dieser Berghast-Community. Wie können denn Leute dort denn jetzt auch wirklich Mitglied werden? Wie können die Teil des Ganzen werden? Müssen die sozusagen erstmal alle gefühlt 500 Folgen, die es dort gibt, hören? Oder wie kommt man da ran? Weil ich glaube, Stammtisch ist klar, da muss man irgendwie mal vorbeigehen. Die Knieschleifer ist irgendwie Facebook-Gruppe, da kannst du ran. Wie kommt man da bei euch rein?
Eben für den Discord-Server und den Inner Circle, sage ich mal, wie es viele andere Creator auf YouTube und Co. auch machen, ist dann schon die Hürde, quasi Patreon-Supporter zu werden. Eben so wie jetzt YouTube-Mitgliedschaften auch, nur die Oldschool-Variante davon. Patreon gibt es ja schon viel länger.
Was heißt das? Was musst du zahlen dafür, um da Mitglied zu werden?
Habe ich jetzt exakt gar nicht im Kopf, aber es sind 2-3 Euro im Monat oder so. Also es hält sich durchaus in Grenzen für das, was du alles dafür bekommst. Es ist eher das Problem, dass du so viel Podcast-Content um die Ohren geballert kriegst, dass du es gar nicht alles hören kannst.
Also okay, und ich meine, der Mehrwert liegt aber auch da drin, wie ich höre, dass man einfach mit gleichgesinnten Leuten genau, da abhängt.
Genau. Ja.
Du bist auch regelmäßig mit denen irgendwie auf Events unterwegs. Allein dieses Wochenende geht es wieder irgendwo Richtung Thüringen, wenn ich das richtig verstanden habe, im Vorgespräch, auf eine kleine Schrauberveranstaltung, wenn ich das richtig verstanden habe, von einem Händler, womit gecampt wird. Du warst schon auf irgendwelchen privat initiierten Fahrsicherheitstrainings unterwegs und so weiter. Das heißt, da gibt's einiges. Wir wollen jetzt aber nicht nur auf diesem Thema rumreiten, sondern sozusagen auch nochmal auf andere Communities zu sprechen kommen. Und jetzt hier mal ein ganz persönlich subjektiver Eindruck von dir. Wenn du jetzt neu anfangen würdest, dir eine Motorrad-Community zu suchen, mit der Erfahrung, die du so hast, was sind denn für dich vielleicht so Qualitätsmerkmale oder Themen, die du auch anderen Leuten an die Hand geben kannst, die vielleicht für sich eine passende Community suchen? Auf was sollte man achten vielleicht? Was sind so Unterschiede in diesen Gruppen, wo man dann für sich individuellen Haken hinten dran machen kann, ob man zu der Gruppe passt oder nicht? Hast du da irgendwelche Empfehlungen?
Ich denke, das merkt man schon relativ schnell. Aber einfach keine Scheu haben, auf die Leute zugehen und einfach mal Teil davon werden und dann aus dem inneren Blick quasi bewerten, ob es die richtige Community, ob es die richtigen Leute sind, mit denen ich mich auch umgeben will oder nicht. Weil das ist schwierig auszumachen. Gerade jetzt in den letzten Jahren online, was entstanden ist, so viele Möglichkeiten. Und da kannst du vorher dir, glaube ich, gar keinen Überblick verschaffen, was es alles gibt. Es gibt ja auch so viele Splittergruppen von irgendwas, sage ich mal, und Freundesgruppen, die sich aber online erweitert haben und dadurch neue Leute irgendwie dazukommen. Und ja, viel einfacher ist es natürlich bei dem, was wir seit ein paar Jahren in München machen, um da mal drauf zu sprechen zu kommen, aufs Motorsocial. Das ist nämlich ein ganz anderes Ding.
Genau, das wäre jetzt nämlich meine Frage geworden, ne? Du hast jetzt ja angedeutet, du bist ja jetzt ja quasi von Community zu Community gehupft, hast ja verschiedene Erfahrungen gemacht, hast die verschiedenen Typen getroffen. Und ich stelle mir jetzt dann natürlich die Frage, wenn du da immer weiter gewechselt bist und ja quasi auch bei Berghast noch aktiv, wo liegt die Motivation zu sagen, okay, ich nehme jetzt die Verantwortung in die Hand und nehme dieses international existierende Konzept, da kannst du vielleicht auch gleich noch ganz kurz was dazu sagen, wie man sich genau das genau vorstellen muss, nehme da jetzt die Verantwortung und mach da nochmal was Eigenes. Also warum? Ne? Also gefühlt gibt es, du hast es ja auch beschrieben, ne? Es gibt alles, du hast die Möglichkeit, Freunde zu finden, du hast technischen Austausch, du hast Events, bist eh schon viel unterwegs. Warum nochmal dieser nächste Schritt? Und dann, wenn du das erklärt hast, verrat uns doch auch ganz kurz nochmal, und vielleicht erklärt sich das ja dann schon aus sich heraus, das Konzept von The Moto Social, ja, das du da jetzt übernommen hast.
Ich fange mal anders an. Es gibt, ich lese es öfter mal in Kommentaren oder in irgendwelchen Nachrichten oder auf Instagram, wo Leute drunter kommentieren, ja, es ist schwierig, irgendwo Anschluss zu finden, irgendeine Community zu finden. Und da kann man wirklich Leuten, die quasi aus München und Umgebung kommen, aus Hamburg und Umgebung kommen, The Moto Social echt nur ans Herz legen, weil es ganz anders funktioniert. Es ist keine Community an sich, sondern es ist ein offenes Treffen für alle. Jeder ist herzlich willkommen und wir Hosts versuchen, Leute miteinander zu vernetzen, die dann offensichtlich ähnliche Interessen haben. Und genau. Also es steht keine Community im Hintergrund, in der man ständig den Austausch hat, sondern es beschränkt sich wirklich eigentlich nur auf die regelmäßigen Treffen einmal im Monat während der Motorradsaison. Also bei uns in München ist es zum Beispiel der erste Dienstag im Monat. In Hamburg ist es, glaube ich, der letzte oder vorletzte Mittwoch im Monat. Da müsstet ihr, glaube ich, mal selber gucken und das gerne im Podcast mit unten reinschreiben. Genau, es ist jeder willkommen und das war auch die Idee des Gründers vor jetzt über 10 Jahren vom Victor in Kanada. Also der ist ursprünglich nach Kanada ausgewandert, hat sich gedacht, hey, genau aus dem Grund, ich finde keinen Anschluss, mich dort vor Ort mit Leuten zu connecten mit derselben Motorradleidenschaft, lass mal was Eigenes starten. Damit geht es auch los, dass natürlich erstmal die Initialzündung und die Motivation von einigen Leuten braucht, sowas zu machen. Es hat dann eben angefangen mit diversen Städten in Kanada, in Montreal, in Toronto, dann kamen Nordamerika einige Städte dazu. Und mittlerweile ist es echt ein weltweites Ding nach dem Konzept. In Europa leider noch ein bisschen spärlich gesät. Also in Deutschland sind wir, wie gesagt, mit Hamburg und München am Start. Dann gibt es noch The Moto Social in Budapest und in Belgien, in einer Region in verschiedenen kleinen Städten. Und genau, es ist ein regelmäßiger Treffpunkt für Leute, um sich zu connecten und um eine gute Zeit zu haben.
Bevor wir da gleich tatsächlich auch auf das Publikum mal zu sprechen kommen, ich habe das ja jetzt auch einmal erleben dürfen am ersten Dienstag im Juni hier in München. War es der Dienstag? Du hast gerade eben nochmal gesagt. Ja. Aber wie kamst du dann dazu? Und du hast ja gesagt, es ist letztendlich kein kommerzieller Verein da hinten dran, sondern es ist wirklich eine Bewegung. Du hast es mit aufgebaut, so habe ich das richtig im Ohr, in München. Wie können das andere Leute machen? Also wie kann es sein, dass in der Hauptstadt wie Berlin das noch nicht gibt? Wie könnte es denn aussehen, wenn ich anderweitig irgendwie so unterwegs bin? Wer kann es machen? Was braucht es dazu? Wie kann ich mein eigenes Moto Social aufbauen? Ich glaube, ihr habt ja in kürzester Zeit da auch wirklich eine gewisse Instanz geschaffen. Also als wir jetzt dort waren, trotz leichten Regenwetters, ich glaube 85 Motorräder hast du gezählt. Mhm.
Und da darfst du immer noch ein paar Leute drauf zählen, die natürlich ohne Motorrad kommen.
Genau. Also das heißt, doch relativ groß bedeutet, wenn man dann mal Teil von diesem Moto Social ist, über die Social Media Kanäle kommt dann auch relativ schnell Publikum vermutlich da zustande. Aber was braucht es, um damit loszulegen? Also wer könnte jetzt seinen eigenen Moto Social aufbauen? Wie viel Aufwand steckt da hinten dran? Wie sieht das aus?
Im Prinzip kann das jeder machen, der Bock drauf hat und auch das Potenzial in seiner eigenen Stadt oder Region sieht, eben über den Wick, den ersten Urvater, sage ich jetzt einfach mal, der ist auch immer offen dafür. Man muss sich natürlich mit ihm einmal connecten und gucken, ob man auch von den Werten und den eigenen Leuten, die man um sich rum quasi schon hat, eben in das offene, inklusive Konzept von The Moto Social passt. Da gibt es auch einige Regeln vor Ort, zum Großteil Verhaltensregeln. Also es soll jetzt keiner irgendwie mit einem Burnout ankommen und mit einem Wheelie wieder davonfahren, was sich, je größer die Events werden, manchmal leider gar nicht vermeiden lässt, aber dann braucht es eben nur mal einen deutlichen Hinweis, was wir für ein friedlicher Verein sind. Wir wollen ja auch ein guter, oder Verein ist es ja nicht, aber Gruppe von Menschen. Wir wollen ja für alle, nicht nur für neue Leute, die kommen, sondern auch für die Anwohner und Wirte, wo wir immer zu Gast sind, einen guten Eindruck hinterlassen. Und das Größte, woran es aber, glaube ich, scheitert, warum es nicht in jeder Stadt Moto Social gibt, ist einfach das Commitment. Es braucht einfach eine Gruppe von 4-5 Leuten, die dahinter stehen und auch sich auf einen festen Tag im Monat während der Motorradsaison committen können, das zu machen. Auch wenn es heißt, dass mal andere Themen hinten anstehen müssen. Und ich dann eben weiß, okay, in unserem Fall am ersten Dienstag verabrede ich mich jetzt nicht. Wenn mal was anderes ansteht und das Orga-Team quasi groß genug ist, ist das natürlich auch kein Thema. Aber wir müssen natürlich schon schauen, dass wir nicht alle auf einmal weg sind. Und genau. Das.
Wie würdest du denn jetzt, also als ich jetzt dort war, war auch so ein größerer Anteil an tatsächlich meinen Lieblingsmotorrädern da, Chopper, Harleys, wie auch immer. Ich habe ja jetzt irgendwie gelernt, was ein Chopper ist und dass nicht alles immer gleich ein Chopper ist, nur weil ich so nenne. Aber wir wissen, was ich meine. So die Harley-Davidson-Fraktion. Gab auch viele so Vintage-Bikes. Ich war mit meinem Naked-Bike an dem Tag eher in der Minderheit. Es gab immer noch so 3, 4, 5 andere. Wie würdest du denn sagen, charakterisiert sich so jetzt vor allem in München, wo du natürlich die Erfahrung hast, diese Truppe rund um Moto Social. Wer kommt da hin? Für wen ist es wirklich perfekt geeignet?
Perfekt geeignet ist eigentlich für alle, die Lust auf einen lockeren Abend haben. Es liegt natürlich in München auch daran, in welchen Kreisen sich das am Anfang im ersten Jahr rumgesprochen hat. Mittlerweile hat es natürlich schon aufgeweicht. Also neben eben, also die Vintage und Retro und Modern Classic Fraktion ist bei uns ziemlich stark. Und die Harley und Chopper Fraktion auch, wobei es bei denen auffällig ist, wenn sie dann kommen, dann kommen sie gleich im großen Pulk oder manchmal gar nicht. Da darf man wirklich mal klischeehaft sagen, das sind die Schönwetterfahrer. Also wenn wir mal nicht so viel Glück haben, wir machen das Event natürlich bei jedem Wetter. Rain or Shine ist auch eines der Mottos. Und genau, das kann auch mal ein kleineres Event sein oder man merkt wirklich, wer Bock drauf hat zu kommen. Also wir haben jetzt seit 2 Jahren das Glück, dass wir unser erstes Event immer in der Motorworld machen können und dann natürlich zum Saisonauftakt, wenn das Wetter auch mal ein bisschen gruseliger sein kann, auch da drin parken dürfen. Das wird schon ganz gut angenommen. Aber wenn wir dann draußen sind, dann sieht man, wer kommen will und wer sagt, naja, ich halte es mal offen, wer bei gutem Wetter. Manchmal hatten wir schon Events, da kommen die Leute quasi nachträglich, wenn es fast schon rum ist, weil sie denken, oh ja, es ist ja doch ganz gutes Wetter, ich glaube, ich habe was verpasst, dann kommen sie doch noch vorbei. Und das ist wieder so eine Bestätigung, wenn die Leute FOMO kriegen, dass sie denken, sie haben was verpasst, dann hast du ja alles richtig gemacht mit dem Event auch.
Voll, also ich glaube, ich muss da auch nochmal einhaken, nicht, dass hier ein falsches Bild entsteht, was jetzt irgendwie auch die Harley-Fraktion oder was auch immer angeht. Mein Eindruck von diesem Eintreffen war, es ist ein sehr buntes, breit gemischtes Publikum, von jung bis alt irgendwie alles mit dabei. Wenn du natürlich ein Dödel bist, der halt meint, er muss irgendwie auf die Kacke hauen und allen auf den Sack gehen, dann bist du wahrscheinlich falsch dort, dann geh lieber woanders hin. Aber für alle, die einfach eine gute Zeit haben wollen, ist es, glaube ich, ein geeignetes Event. Ganz wichtig, es steht und fällt immer mit dir selbst. Wenn du einfach dorthin gehst und erwartest, dass du unterhalten wirst, wird es vielleicht schwierig. Wenn du aber auf die Leute zugehst, so war mein Eindruck, kannst du mit allen auch easy ins Gespräch kommen. Krass fand ich, der Anteil an alkoholfreiem Bier ist, glaube ich, also da müsste schon der Verein der anonymen Alkoholiker ins Restaurant kommen, damit der getoppt wird. Also sehr, sehr vorbildlich. Alle hatten Lust auf ein Bierchen, aber alle waren vernünftig mit einem alkoholfreien dort unterwegs. Das heißt, ja, sehr lockere Runde. Also wärmste Empfehlung für alle, die im Raum Hamburg oder München wohnen, dort mal vorbeizukommen. Tatsächlich in München jetzt 2 Tage nach Ausstrahlung dieser Podcast-Folge, ihr hört es vielleicht am Sonntag, ist am Dienstag es schon soweit. Ich kann nicht versprechen, ob ich vorbeikomme. Ich muss mal schauen. Ich habe meinen Terminkalender noch nicht so gepflegt wie du, Nico, was der erste Dienstag im Monat angeht. Lassen wir mal schauen. Ich habe aber gesehen, es ist diesmal außerhalb. Es ist eine kleine Anfahrt damit verbunden auf irgendwie Google Alm oder sonst was. Mal gucken, ob ich es dahin bewege. Ich würde sagen, wir haben eigentlich einen ganz runden Abriss soweit über verschiedene Community-Forms gefunden. Starten vom Forum über Stammtische, die ihr im Internet einfach treffen könnt. Es gibt diese große Bewegung um die Knieschleifer. Da könnt ihr gerne auch nochmal in die Folge 140 reinhören, die mehr Inhalte zu dem oder mehr Informationen zu der Gruppenstruktur gibt. Bearcast Community hat der Nico eben auch vorgestellt. Unsere Gasgeflüster Community sowieso wärmstens empfohlen. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt uns mal gerne. Grundsätzlich schreibt uns immer euer Feedback an info@gasgeflüster.de oder auf der Instagram-Seite. Und The Moto Social in den großen Städten. Wer da Bock hat, vielleicht auch mal selbst aktiv zu werden, kann auch sein, dass Duisburg sagt, es braucht jetzt The Moto Social. Ich bin mir sicher, der Nico steht offen für Rückfragen. Ihr könnt ihm vielleicht einfach eine Instagram-Nachricht schicken.
Kann da gerne den Kontakt vermitteln, ja.
Den Account verlinken wir euch mal hier in den Shownotes. Schreibt dem Nico eine Nachricht, der ist da sehr, sehr offen und vor allem immer überall unterwegs in der Motorradszene. Entsprechend ist er da ein guter Ansprechpartner. Ich würde sagen, wir belassen es dabei, über Communities gesprochen. Oder Michel, hast du noch irgendwas anzufügen? Man muss dazu sagen, der Michel ist geleitgeplagt heute. Die Technik wollte nicht so ganz, wie er das wollte. Die Stressfalten hat er trotzdem noch abgedeckt. Aber das Wort möchte ich dir trotzdem noch geben. Bei allem Einsatz, den du heute gezeigt hast, rund um die Technik.
Ja, ich sitze hier tatsächlich mit einer Tüte Milch in der Hand, um mein iPhone zu kühlen. Die habe ich mir gerade aus dem Kühlschrank geholt, weil erst der Rechner gesponnen, jetzt das iPhone als Riverside, unser Aufnahmetool, Ersatzmedium genutzt, das zwischendurch immer überhitzt. Und jetzt habe ich es quasi an eine eisgekühlte oder eine eiskalte Milchpackung gelehnt, damit das hier durchgehend stabil läuft. Ich habe aber trotzdem alles mitbekommen und kann diesem Aufruf, den du gerade schon gestartet hast, nur nochmal Nachdruck verleihen, wenn ihr Bock habt auf dieses Community-Thema. Sowas lebt ja auch von Aktion und Engagement. Also nehmt da vielleicht auch selber was in die Hand. Setzt euch mit Nico in Kontakt, wenn ihr dieses Konzept interessant und spannend findet. Vielleicht lässt sich da ja in der nächsten größeren Stadt bei euch in der Ecke auch was aufbauen. Und ja, an der Stelle, Nico, vielen lieben Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und hier dabei warst. Und ich wünsche dir viel Erfolg für die Zukunft und hoffe, wir sehen uns mal in München bei einem Motorsocial-Event.
Freut mich auch, dass ich da sein durfte. Wir sehen uns genau, entweder gerne beim Motorsocial in München oder auch nochmal irgendwann auf beruflichem Wege.
Das muss man dazu sagen, der Nico hat sich entschlossen und alle, die vielleicht dabei sind, werden ihn dort kennenlernen, noch einen frei gewordenen Spot einzunehmen. Nico, wir sehen uns auf jeden Fall, ja. Wenn nicht in München, dann in Bosnien, weil du wirst uns begleiten im Oktober zum Enduro Spirit Bosnien. Eine Woche hart Enduro fahren. Das wird auf jeden Fall nochmal genug Zündstoff haben für weitere Gespräche. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Nico, es war mir ein Fest. Der Michel, dessen Eistüten- oder Milchtütenkonzept ist eben schon mal wieder in die Brüche gegangen, ist aber nochmal da. Jetzt beenden wir aber die Aufnahme. Wie immer, meldet euch gerne bei uns, wenn ihr Feedback, wenn ihr Fragen habt. Und vergesst nicht, uns auf jeden Fall zu abonnieren, eine Bewertung da zu lassen auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Nicht alle können's. Wenn eure das nicht kann, dann loggt euch mal bei Spotify ein und lasst dort 5 Sterne da. Ist auch auf jeden Fall gut. Lasst es euch gut gehen. Einen schönen Start in die Woche. Bleibt sitzen. Fahrt immer sicher. Bis bald. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen. Über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer. Mit Worten scharf wie Kurven. Tief in der Szene drin, jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüsterte Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Hab, hab, hab. Ja. Gasgeflüster. Ja. Der beste Motorrad-Podcast.